Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, dem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Wir wollen uns erheben und Gottes Wort hören aus Jesaja 6. In dem Jahr, in dem der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht. Verfette das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Amen. Wir nehmen Platz. Liebe Freunde der Heiligen Schrift, liebe Gemeinde im Werden. Die Berufung Jesajas zum Propheten geschah in einer Zeit unglaublicher politischer und gesellschaftlicher Verwerfungen. Und so war diese Berufung keine Privatsache, wie wenn man von einem Arbeitgeber zum anderen geschickt wird oder eingeladen wird. Jesajas Berufung geschah in der Zeit, die voll war mit politischen Fragen, die in das alltägliche Leben hineingriffen. In dieser Predigt und in der nächsten werden wir noch mehr darüber erfahren, wie die politischen Verhältnisse damals gewesen sind. Hier in der ersten Predigt jetzt zu Jesaja 6 schauen wir die Berufung selbst an. Das Leiden an der eigenen Zeit verbindet ja unsere Zeit mit der Jesajas. Und auch die Politisierung des Lebens, die Unsäglichkeit von Willkür, die wir erleben, an dieser hat Jesaja und hat der Gott Jesajas auch gelitten. Deswegen geschieht diese Berufung. Im Umfeld dieser Propheten wie auch der anderen alttestamentlichen Propheten steht der große Zorn Gottes über die Willkür einer politischen Klasse an Königen und Priestern und auf der anderen Seite das Leiden und der ohnmächtige Zorn einer ausgebeuteten Bevölkerung, die aber zugleich weithin glaubensvergessen ist, die nicht weiß, woher die Hilfe zu erwarten ist. Was Gott also zornig macht, sind nicht kleine persönliche Verletztheiten, sondern es ist die große Politik, die in Unordnung geraten ist. Die Könige Ahas und Usia, in deren Zeit diese Berufung fällt, huldigten heidnischen Gottheiten. Und das veränderte das ganze Staatsgefüge. König Ahas baute den Tempel in Jerusalem um, und zwar gemäß den Vorstellungen assyrischer Gottheiten. Und so wollte er demonstrieren: Ich bin von euch, der assyrischen Großmacht, der treueste Verbündete. Meine Verbundenheit reicht bis in mein eigenes Glaubensleben hinein. Aber wie gesagt, auch das jüdische Volk hatte die Tora weithin vergessen. Die Unterweisung in den Familien und Versammlungsorten war auf ein Minimum geschrumpft und wurde teilweise bekämpft. Wenige waren übrig, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt hatten. König und Volk verneinten letztlich die Herrschaft, das Königtum des einen wahren Gottes. Und wie angekündigt, werden wir in der nächsten Predigt dann diese ganz konkreten kriegerischen Folgen auch von dieser Glaubenslosigkeit erleben. In dieser Lage also beginnt Jesajas Berufung mit der Vision: Gott sitzt auf einem erhohen und erhabenen Thron. Dieser Thron ist so erhaben, dass er völlig unangreifbar, völlig unumstößlich ist. Jesaja erkennt auch das herabwallende Kleid Gottes. Es heißt hier, dass der Saum den Tempel füllt, am Ende von Vers 1. Vermutlich ist damit der Boden des Tempels bedeckt. Der Tempel, in diesem Tempel wahrscheinlich steht Jesaja und bekommt die Vision des Thrones. Was bedeutet der Thron Gottes für Gottes Volk? Es sind vier Aspekte, die wir hier bei Jesaja wahrnehmen können. Es ist ein Thron der Herrlichkeit. Es bedeutet für Gottes Volk Anbetung. Sie haben sich dort niederzuwerfen, um vor Menschen nicht mehr knien zu müssen. Zugleich bedeutet die Herrlichkeit Gottes Freude und eben Ehrfurcht vor Gott. Es ist ein Thron der Heiligkeit. Die Seraphim, die das dreimal heilig ausrufen, fliegen um Gott herum. Das bedeutet für Gottes Volk, dass sie erschrecken sollen, erschrecken über den Gegensatz zwischen sich selbst und der Heiligkeit Gottes, aber auch, dass sie geheiligt werden müssen, um in dieser Gegenwart nicht getötet zu werden. Thron bedeutet natürlich auch Herrschaft. Und deswegen ist für Gottes Volk angesichts des Thrones Gehorsam angesagt, aber auch Trost, denn Gottes Thron bedeutet, es wird regiert. Die Dinge geschehen nicht zufällig, die geschehen. Es geschieht alles am Thron Gottes vorbei. Und es ist zugleich, wie der Hebräerbrief sagt, ein Thron der Gnade. Und das bedeutet für Gottes Volk, wir dürfen mit Freimut hinzutreten. Ohne Angst. Ein Thron der Gnade heißt, eingeladen zu sein in die Gottesgemeinschaft. Wie das geschieht, sehen wir gleich bei Jesaja. Es sind zunächst die ersten drei Aspekte, also Herrlichkeit, Heiligkeit und Herrschaft, die bei Jesaja im Vordergrund stehen, aber der vierte Aspekt kommt ebenfalls gleich. Die Politik der Welt ohne Gott wäre trostlos. Aber Jesaja wird nun eine ganz andere Wirklichkeit gezeigt. Die Wirklichkeit des Königs, die Wirklichkeit des Wirkenden, der Herrscher der Welt. Wie gesagt, der Thron Gottes bedeutet, Gott regiert, und das heißt auch Trost für die Seinen. Jesaja sieht Gott selbst, sitzend auf einem hohen und erhabenen Thron, unangreifbar, majestätisch, einfach großartig. Für diese Fülle an Herrlichkeit versagt unsere Beschreibung. Es ist bei Gott alles immer noch herrlicher, noch wunderbarer und schöner, als wir es darstellen können. Und dann gleitet der Blick des Propheten verschämt in den Umkreis Gottes. Das Gesicht Gottes, seine Gestalt und so weiter wird nicht näher beschrieben. Das hier ist schon das Äußerste, was dem Propheten gestattet war, zu sehen und zu beschreiben. Jesaja sieht Gestalten, die in der ganzen Heiligen Schrift nur hier erwähnt werden. Die heiligen Seraphim. Wir kennen sie vielleicht durch das Lied »Großer Gott, wir loben dich«. Und da heißt es in der zweiten Strophe: »Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruhe, heilig, heilig, heilig zu.« Hier sind die Cherubimen und die Seraphinen nebeneinander gesetzt. Der übrigens katholische Dichter Ignaz Franz nennt sie gemeinsam, weil er sie vielleicht identifiziert, die Cherubim und die Seraphinen. Der Apostel Johannes hat in der Johannesoffenbarung in einer himmlischen Schau gezeigt bekommen, ebenfalls einen Thron, den Thron Gottes, um diesen herum einen Regenbogen, um den Thron 24 Älteste. Vom Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Und dann sieht er die vier Gestalten, Löwe, Stier, Adler und Mensch. Wie die Seraphim mit je sechs Flügeln und ebenfalls wie die Seraphim mit dem Ruf zueinander, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige. Dann aber nicht alle Lande sind seiner Ehre voll, sondern in der Johannesoffenbarung, der da war und der da ist und der da kommt. Die Beschreibung ist also sehr ähnlich, von daher hat man Cherubim und Seraphim wohl oft identifiziert. Es legt sich aber doch nahe, dass diese Gestalten oder dass diese himmlischen Wesen unterschiedlich sind. Die Seraphim stehen über dem Thron, während die Gestalten von Offenbarung 4 in der Mitte am Thron und um den Thron lokalisiert werden. Außerdem nennt Johannes genau vier Gestalten mit vier näheren Beschreibungen: Löwe, Stier, Mensch und Adler. Jesaja nennt keine Zahl. Vermutlich können und sollen wir gar nicht genau wissen, wie diese himmlischen Wesen zu gruppieren sind. Jedenfalls zeigt uns die himmlische Offenbarung, die biblische Offenbarung, eine Vielzahl von Wesen an, die den Himmel mit dem Heiligen, mit einem feurigen Lob Gottes erfüllen. Das hebräische Saraph heißt brennen. Die Seraphim brennen von der Heiligkeit Gottes. Sie brennen davon, ihren Lobpreis einander zuzurufen. Johannes gibt es uns so vorzustellen, dass je einer dieses dreimal heilig ruft und die anderen dann antworten. Wahrscheinlich wiederholen die anderen dieses dreimal heilig oder sie setzen fort: Alle Lande sind seiner Ehre voll. Kadosh, 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 Yahweh Zebaot, Melo kol haaretz, Kobodo. Erfüllung der ganzen Erde seiner Herrlichkeit. Und Kadosh heißt heilig. In den Versen 2 und 3 sehen wir, was geschieht und wie sie aussehen. Mit zwei bedecken sie die Füße. Manche sehen darin einen verhüllenden Ausdruck für das Geschlechtsteil und erinnern an Saul, der in die Höhle ging, um seine Füße zu bedecken, das heißt seine Notdurft zu verrichten. Wenn das auch hier so gemeint wäre, dann würde das voraussetzen, dass ausgerechnet bei einem durch und durch heiligen Wesen die Geschlechtsteile, wenn sie denn so etwas besaßen, etwas Minderwertiges gegenüber anderen Körperteilen seien. Und dem kann ich mich hier nicht anschließen. Eine plausiblere Deutung geht so. Die Füße sind das Symbol unserer Eigenbewegung, unserer Lebensrichtung. Indem die Seraphim diese bedecken, sagen sie, dass sie darauf verzichten, sich selbst zu bestimmen. Sie gehen nur dorthin, wo der König sie haben will. Und ähnlich bei dem Bedecken des Angesichts, sie verzichten darauf, einfach in die Heiligkeit Gottes hineinzuschauen. Sie spiegeln es nur wieder durch ihr Wort. Das Ausziehen der Schuhe bei Mose ist übrigens auch so ähnlich zu sehen. Ein Zeichen der Demut, sein Verzicht auf Sicherheit und Eigenbewegung. Am brennenden Dornbusch, als er die Schuhe auszog, weil das Land dort heilig ist. Wir sehen so bei den Seraphim eine vollkommene Heiligkeit und Demut zusammen. Diese feurigen Wesen brennen vor Heiligkeit und verhüllen Augen und Füße vor Demut. Ihr Mund bekennt und preist den Herrn. Und sie erfüllen genau, was das hebräische Wort Halleluja meint. Gott loben und im gleichen Wort andere zum Lob auffordern. Halleluja heißt, lobet den Herrn. Also nicht, ich will hiermit Gott loben, sondern indem ich die anderen aufrufe, Gott zu loben, wird eine Kette in Gang gesetzt, bis einmal alles, was Odem hat, den Herrn lobt. Und das erfüllen die Seraphim, indem sie einander das dreimal heilig zurufen. Und so, liebe Freunde, zeigen die Seraphim an, welche Haltung in der Gegenwart Gottes angezeigt ist. Vollkommene Demut, Unterwerfung, Freude am Bekenntnis, gegenseitiges Anstoßen zu einem neuen Bekenntnis. Das ganze Haus bebt davon, Vers 4. Jesaja spürte den Lobpreis offensichtlich noch mit den Füßen. Ja, wenn er auf der Schwelle steht, spürt er mit Augen, Ohren bis hin zu den Füßen, was hier für ein donnernder oder erbebender Lobpreis geschieht. Und der Tempel wird gleichzeitig voll Rauch, also ein Rauchopfer wird hier dargebracht. Der Rauch dient einerseits zur Verhüllung Gottes, Gott ist in einer Wolke, zum anderen aber auch werden die Gebete der Heiligen mit diesem Rauchopfer in der Johannes-Offenbarung beschrieben. Wenn es hier um Verhüllung geht, dann endet diese Sequenz im Vers 4 mit dem, dass für Jesaja Gott wieder ein wenig zurücktritt. Also er verschämt, den Blick nach unten senkt. Weh mir, ich vergehe, antwortet er mit Vers 5. Jesaja hat mit Augen, Ohren bis hin zu den Füßen genau gespürt, was in der Gegenwart Gottes getan, gesagt, gelassen werden muss. Was nicht heilig ist, wird in der Gegenwart Gottes verbrennen. Kein Mensch wird leben, der mich sieht, hatte der Herr dem Mose gesagt, der sich gewünscht hatte, Gott zu sehen. Und Jesaja wusste, ich bin jetzt des Todes, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen und ich habe mit meinen Augen Jahwe Zebaoth gesehen. Meine Lippen sind eines solchen Gotteslobs nicht würdig. Ich kann da nicht mit einstimmen, weil nicht aus dem gleichen Mund Gotteslob und Fluch gehen darf. Ich muss sterben, denn ich habe den König Jahwe Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Auch Jeremia wusste es. Wer dürfte sonst sein Leben wagen und mir nahen, spricht der Herr. Wer dürfte sonst sein Leben wagen und mir nahen, spricht der Herr. Jeremia 30, 21. Für unreine Lippen ist einzig angemessen, jetzt zu bekennen, ich bin des Todes. Es geht nicht so weiter. Und so spricht es Jesaja aus. Aber genau das ist es, was dann Gott gefällt. In Jesaja 57 lesen wir: So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Also der Hohe und Erhabene, Erinnerung an hier Vers 1. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen. Sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Jesaja 57, 15 und 16. Also Jesaja 57, genau dieses Bekenntnis gefällt Gott. Dass Jesaja den Herrn hat sehen dürfen, gehört zu den seltenen Ausnahmefällen in der Heiligen Schrift. Gott sei Dank wird diese Ausnahme für die Gläubigen im neuen Jerusalem zum Normalfall. Offenbarung 22 sagt, der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Sie werden ihn sehen, wir werden ihn alle sehen, wenn wir im Glauben dort ankommen. Der Weg der Heiligung ist dann ans Ziel gekommen. Kein Weh mir, ich vergehe mehr. Es ist nur noch Freude und Jubel über die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Die Lippen müssen gereinigt werden. Und damit das, was der Mensch sagt. Seine Sprache. Wieso die Lippen? Die Sprache. Weil damit das Herz zum Ausdruck kommt. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Matthäus 12, 34. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Matthäus 12, 34. Deswegen wird mit den Lippen das Herz gereinigt und geheiligt. Daher wird Jesaja ein himmlisches Sakrament geschenkt. Einer der Seraphim flog dann heran, schauen Sie hier Vers 6, und entsündigt ihn. Der Seraph tut, was sein Name besagt. Er verbrennt. Die Unreinheit Jesajas wird ihm von den Lippen weggebrannt. Der Seraph brennt das Böse weg und erneuert so den Menschen. Der Seraph spricht aus, was er vollzieht, ähnlich wie wir es bei Taufe und Abendmahl tun. Das Wort des Seraphen spricht, tritt zum Element und macht es zum Sakrament. Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Vers 7. Von hier aus können wir die Aufgaben von Seraphim und Cherubim mit aller Vorsicht sogar unterscheiden. Die Seraphim tragen und vermitteln das göttliche Liebesfeuer. Ja, die Entzündigung Jesajas hier. Die Cherubim dagegen tragen und vermitteln das göttliche Zornesfeuer. Denkt man an die Cherubim am Eingang des Paradieses mit dem blitzenden Schwert, an Hesekiel 10, wo die Herrlichkeit Gottes aus Zorn über die Sünde in Jerusalem sich entfernt, getragen von den Cherubim. Und dann gibt es noch eine Stelle bei Jesaja 37. Also die Cherubim stehen mehr für das göttliche Zornesfeuer, die Seraphim für das göttliche Liebesfeuer. Ein Zwischenfazit. Wir sehen hier, dass das Heilsgeschehen auf Erden sich verschränkt vollzieht mit der himmlischen Welt. Trotz unheiliger Zeit offenbart Gott seine Heiligkeit und Herrlichkeit und es wird behauptet, dass diese Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt. Trotzdem, was wir alles an bösen Dingen sehen und woran wir leiden. Gott offenbart seine Herrlichkeit trotz heiliger Zeit. Und der Mensch erkennt und bekennt seine Verlorenheit. Und das Dritte, Gott rettet den bereuenden Sünder. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Denn der Sünder Jesaja wurde nicht für sich selbst vom Feuer Gottes gerettet. sondern für einen bestimmten Auftrag Gottes an seinem Volk. Hier kommen wir zum Ziel des Kapitels. Jesajas Berufung zum Propheten, zum Redner an Gottes Stadt. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Letzteres wörtlich: Wer wird für uns gehen? In diesem Wechsel zwischen ich und wir, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein, deutet sich das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes an. Wie in ähnlichen Bibelworten des Alten Testaments: Lasset uns Menschen machen, lasset uns herniederfahren beim Turmbau zu Babel und beim Zorn über Adam und Eva: Siehe, der Mensch ist nun geworden wie unser einer. Es geht immer andeutend, verhüllt, um die Dreieinigkeit Gottes. Und das ist hier auch nicht unwichtig, denn den Zorn und die Gnade Gottes werden wir nie recht verstehen, wenn wir es nicht eingefasst wissen von der Dreieinigkeit Gottes. Wenn wir nicht Klarheit haben über die Gottheit Jesu Christi und die Gottheit des Heiligen Geistes. Sogenannte Kirchen, die die Trinität, also die Dreieinigkeit, ablehnen, wie etwa die Unitarier, gleiten immer in Werkgerechtigkeit und gesellschaftliche Anpassung, Zivilreligion, ab. Ohne die Dreieinigkeit Gottes kann man auch nicht verstehen, was hier folgt, nämlich die Verstockung Israels. Und das Ganze ist eigentlich sehr überraschend, wenn man die Berufung des Propheten zum Prediger erwartet, dann sollte doch eigentlich einen Umkehrruf starten. An anderen Stellen bei Jesaja haben wir das auch gehört, aber hier kommt heraus: Tatsächlich ruft er nicht zur Umkehr, sondern zur Nicht-Umkehr. Er teilt ihnen an dieser Stelle hier jedenfalls nicht mit: Kehrt um, so werdet ihr leben, wie das Amos noch gemacht hat, Amos 4, sondern: Ihr könnt gar nicht umkehren. Es ist zu spät. Es ist vorbei. Ihr habt es verwirkt. Ihr habt euren Glauben, überhaupt die Religion, für Machtpolitik so verzweckt, dass Gott euch jetzt preisgibt. Ihr könnt nicht mehr umkehren, weil eure Ohren taub, eure Augen blind, eure Herzen verfettet und abgestumpft sind. Geheilt werden würde heißen: Gottes Wort gilt über allen Menschenworten und allen Menschengesetzen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Verstockt bleiben heißt: Eure Städte werden wüst und entleert sein. Also eure willkürliche Politik wird so weitergehen, bis eure Städte wüst und entleert sind. Ja, die Einwohner weit weggeführt sind. Vers 12: Der Herr wird die Menschen weit wegführen, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Sehen, verstehen, gesund werden, das ist das, was man sich wünscht. Aber jedes Mal steht ein Nicht davor. Und es wird klar: Es kann nicht so weitergehen. Wir kommen an einen Endpunkt. Der Reichtum des Landes wird von Fremden abgeweidet werden. Eine schreckliche Botschaft. Aber es ist zugleich ein Limit des Gerichts. Denn Jesaja, der hier sofort als Fürbitter mit eintritt, indem er sagt: Herr, wie lange? Vers 11, bekommt eben die Antwort: So lange, bis eben die Menschen weit weg sind, bis nur noch ein Stumpf da ist. Die Antwort Gottes weist auf das Exil Israels. Im Blick sind beide Exile: das des Nordreichs, das hier ein paar Jahre später dann tatsächlich kam, und das des Südreichs, auf das man dann noch 150 Jahre zu warten hatte. Danach würde es eine Erneuerung geben. Der Stumpf, der vom abgehauenen Baum Israels übrig sein würde, sollte heiliger Same für ein neues Gottesvolk sein. eine wirkliche Bekehrung und Genesung. Und damit ein neues Gottesvolk beginnt erst mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Das wussten die Menschen des 8. Jahrhunderts zur Zeit Jesajas noch nicht. Sie mussten aber eben geduldig auf das Eingreifen Gottes warten, damit es zu einer echten Bekehrung und Umkehr käme. Wenn wir diese Verse 9 und 10 uns nochmal vergegenwärtigen: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht. Dann stellt sich schon die Frage: Ist Jesaja tatsächlich einmal hingegangen und hat ihnen gesagt, höret und versteht's nicht? Stellen Sie sich vor, ich würde zu Ihnen sagen, XY, aber ich sage Ihnen gleich, dass Sie das sowieso nicht verstehen werden. Geht doch heim, es hat keinen Sinn. Wir hören Jesaja nach dem Jesaja-Buch nur ausnahmsweise so sprechen. Eine solche ähnliche Stelle ist in Kapitel 29 zu finden. Da sagt er: Starret hin und werdet bestürzt, seid verblendet und werdet blind. Seid trunken, doch nicht vom Wein, taumelt, doch nicht von starkem Getränk. Denn der Herr hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen und eure Augen die Propheten zugetan und eure Häupter die Seher hat er verhüllt. Darum sind für euch alle Offenbarungen wie die Worte eines versiegelten Buches, das man einem gibt, der lesen kann und spricht: Lies doch das. Und er spricht: Ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Oder dass man einem gibt, der nicht lesen kann und spricht: Lies doch das. Und er spricht: Ich kann nicht lesen. Also auf der Seite des Empfängers, er kann nicht lesen. Auf der Seite des Senders, die Versiegelung macht deutlich, die Kommunikation ist völlig blockiert. Es geschieht keine Offenbarung ins Herz hinein. Erst Pfingsten beseitigt diese Blockade. Im Kapitel 1 jedoch sagt Jesaja ohne Umschweife: Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimmt zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Auch hier ist es so zweischneidig. Das Wort des Herrn wird aufgerufen, es zu hören und zu verstehen, aber die Israeliten werden als Sodoms Volk, als Gomorra Volk angesprochen, wo ebenfalls auch jede Umkehr, Einladung zu spät kam. Der Verstockungsauftrag beschreibt im Wesentlichen die Wirkung der Verkündigung Jesajas. Im Kapitel 7 ruft er dann klar zum Glauben auf. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Aber die Wirkung ist gegenteilig. Und es wird deutlich: Der Prophet hat das Gericht nicht nur informativ anzukündigen, er bewirkt es auch. Indem er verstockt, bewirkt er, dass das Gericht unausweichlich wird. Indem er das Gericht verkündigt und sagt, ihr werdet es nicht verstehen, bewirkt er die Verstockung. Das Gericht wird unausweichlich. Jesaja ist auf diese Weise nicht ein Sittenprediger nach der Art unserer sogenannten Aufklärung. Seine Verkündigung soll die Hörer nicht hinaufentwickeln zu einem höheren sittlichen Ideal. Als Ziel seiner Prophetentätigkeit wird ihm nicht gesagt, das Volk zu bessern, sondern er soll dem Volk vor Augen stellen: Ihr könnt aus eigenem Antrieb nicht zur Buße und zum erneuerten Leben gelangen. Ihr seid, wie ich in der Gegenwart Gottes, verloren. Wem ich vergehe, wenn nicht eben der Seraph gekommen wäre und ihn geheiligt hätte. Der Erfolg, in Anführungszeichen, dieser Verstockungspredigt liegt in der Erfolglosigkeit aller menschlichen Bemühungen. Lange Jahrhunderte des Mahnens Gottes sind verstrichen und sie zeigen, der Mensch kann es nicht. Ja, nicht einmal das erwählte Volk kann es. Das erwählte Volk kann es nicht, obwohl es die größten Wunder Gottes mit eigenen Augen gesehen hat. Es hat Gott am Sinai sprechen gehört. Es hat den Schilfmeerdurchzug erlebt, den Einzug ins gelobte Land, und dennoch die Umkehr geschieht nur durch direktes Eingreifen Gottes. Heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Das ist ganz am Ende hier der einzige kleine Lichtstrahl am Ende des Tunnels. Lukas Cranach hat in seiner Darstellung der Szene uns noch ein wenig weitergeführt. Wir sehen hier Gott auf dem hohen und erhabenen Thron, beziehungsweise über ihm die Seraphim. Der Saum Gottes wallt herab. Und der Prophet wird zweimal gezeigt. Einmal links, wie er den Finger auf den eigenen Mund legt und sagt, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Und dann hier, als der Seraph herkommt mit der Zange, hat er eine Glühkohle vom Altar genommen, hält sie ihm an den Mund und entsündigt ihn. Und der Maler hat dann an dieser Stelle noch ein Stück aus dem Neuen Testament dazugenommen, nämlich die Kreuzigung Jesu Christi. Was die alte Malerei zum Ausdruck bringen konnte und was ich auch in der letzten Predigt zu Psalm 97 mit Bezug auf Caspar David Friedrich erwähnte, sehen wir hier. Der Maler führt über die nackten Tatsachen hinaus zum heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Der Blick öffnet sich auf die Kreuzigungsszene. Vom Kreuz des sündlosen Gottessohnes her bekommt auch die Glühkohle seine sühnende Kraft. Und auf das Kreuz zu geht die Verkündigung des Propheten. Er predigt von der Unfähigkeit des Menschen und vom Heil durch den Gottesknecht, Jesus Christus. Wir können wohl kaum erfassen, wie wichtig diese Zusammenhänge für die Reformation, ja für die ganze Geschichte Deutschlands und Europas wurden. Denn Luther erkannte, alles erzieherische Wirken, alle unsere menschlichen Regeln und Gesetze, mit denen wir den Menschen und unsere Zustände verbessern wollen, die laufen ins Leere, wenn wir nicht vom Kreuz her die Erneuerung erwarten. Wenn Gott nicht selber die Erneuerung und Bereitschaft zur Erneuerung schenkt. Und dann gibt es ein Gesandtwerden, eine Nachfolge, wie es Jesaja geschenkt wurde. Erst durch das Freigesetztwerden zur Nachfolge Christi, wird der Mensch recht frei. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Die übrigen sind unfähig. An mehreren Stellen wird im Neuen Testament der Verstockungsauftrag Jesajas zitiert und gesagt, die Verstockung der Juden ist immer noch wirksam. Und gerade wegen der Verstockung der Juden haben sie dem Herrn Jesus ja nicht geglaubt und ihn ans Kreuz gebracht. Aber diese Verstockung wird durch die Verkündigung Jesu und der Apostel immer wieder an Einzelnen aufgehoben, die zum Glauben kommen. Ich möchte auf Matthäus 13 hinweisen. Die Jünger fragen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Jesus antwortet, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, diesen aber ist es nicht gegeben. An ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen, mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werden es nicht erkennen. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Matthäus 13, 10 bis 17, leicht gekürzt. Jesus spricht nicht deshalb in Gleichnissen, um besser verstanden zu werden, sondern damit bestimmte Hörer ihn gerade nicht verstehen. Es sollen sich die Hörer herausschälen, die es verstehen, und von denen unterschieden werden, die es nicht verstehen und verwerfen. Das Nichtverstehen, das Ablehnen seiner Botschaft, sollte ja gerade zur Kreuzigung führen. Das ist die Geschichtsweisheit Gottes mit der Verstockung. Einen anderen Bezug haben wir in der Lesung von Johannes 12 schon gehört. Auch dort wird gesagt, dass die Verstockung immer noch wirksam ist. Aber Johannes verbindet diese Verstockung ausgerechnet mit der Herrlichkeit Jesu. Obwohl Jesus solche Zeichen vor ihren Augen getan hat, Johannes 12, 37, glaubten sie doch nicht an ihn, auf das erfüllt werde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte: Herr, wer glaubt unserem Predigen? Jesaja 53 und dann noch Jesaja 6. Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja sagte wiederum: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, etc. Die Verstockung zielt auf das Kreuz. Und das Kreuz ist die Erhöhung Jesu. Erkennen wir, dass wir in uns eben nicht frei sind? Nur wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Zum Schluss möchte ich die heutige Behauptung der Politik, die Behauptung von Freiheit, der Freiheit gegenüberstellen, von der die Schrift im Sohn Gottes spricht. Wir hatten ja letztes Wochenende diesen Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin mit einer Toten und rund 30 zum Teil schwer Verletzten. Nach Bundeskanzler Merz hatte dieser Anschlag nur einen einzigen Zweck. Ich zitiere: Sie wollen unsere Gesellschaft spalten und uns das Wichtigste nehmen, was wir haben, nämlich unsere Offenheit und Freiheit. Und Merz bekennt sich am Ende zur offenen Gesellschaft. Wir werden die Freiheit unserer Gesellschaft verteidigen. Darauf können sich alle verlassen. Wir sind mehr, wir sind stärker und wir halten in unserem Land zusammen. Das ist das Wichtigste in einer so schweren Stunde. Zitat Ende. Denken wir noch einen Moment über diese Aussagen nach. Wenn Freiheit als hoher Wert angesprochen wird, wird niemand widersprechen. Aber es wäre schon gut zu wissen, was unter Freiheit und Offenheit eigentlich zu verstehen ist. Hat Merz es irgendwo erklärt? Oder spielt er mit vagen Begriffen? Ich fürchte, es ist Letzteres. Was ist Freiheit und wozu soll Freiheit dienen? Es ging ja hier um den Christopher Street Day. Soll Freiheit dazu dienen, dass man einer gaffenden Menge sein Hinterteil hinrecken darf und dafür auch noch staatliche Förderung bekommt? Das ist auf einem Schauwagen neben einem Kind geschehen. Offenheit ist gut, aber wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht. Der Schweizer Einsiedler Niklaus von Flü hatte es 1482 in einem wegweisenden Brief an die Ratsherren in Bern geschrieben: Den offenen Sünden soll man wehren. Wir haben heute das Gegenteil: staatliche Förderung für familienzerstörende Laster. Ein solcher Staat arbeitet an seiner eigenen Auflösung. Eine zweite Frage. Merz hatte gesagt, das einzige Ziel solcher Anschläge sei, uns zu spalten und die Freiheit zu nehmen. Rückfrage: Wird unsere Gesellschaft durch solche Anschläge gespalten? Deckt dieser Anschlag nicht vielmehr eine Bruchlinie auf, die im religiösen und ideologischen Bereich längst da ist, ja durch vorangehendes Regierungshandeln sogar noch gefördert worden war? Ich denke, solche Anschläge zeigen, dass die Gesellschaft längst gespalten ist. Und die Trendlinien laufen entlang dreier Hauptglaubensrichtungen: Christentum, Islam und die Religion der Woken, also der progressiven Queeren. Alle drei können untereinander nicht gut leiden. Jede dieser Glaubensrichtungen lehnt die anderen heftig ab, teils militant. Die queer-progressive Lustreligion wird derzeit von der Bundesregierung mit Millionen Euros unterstützt. Die Freiheit, die man hier propagiert, stellt die christliche Freiheit auf den Kopf. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, sagt Paulus. Und er meint die Freiheit zur verbindlichen Nachfolge. Nur in dieser Nachfolge ist man von den Menschenmeinungen befreit. Ohne Nachfolge gibt es diese Freiheit nicht. Unreine Lippen nennt es Jesaja. Zum Ausleben unserer Lust sind wir befreit. verdrehen die Queeren das heilige Apostelwort und teilweise inszenieren sie ihren Lust in Kirchenräumen. Wohin sind wir gekommen, dass Regierungen, teilweise Kirchen, für derlei Veranstaltungen unsere Gelder verschleudern? Das Leiden an der großen Politik haben wir genauso mit Jesaja. Und es ist nichts anderes zu befürchten, als dass es auch bei uns zu einer Verstockung kommt, zu einem Gericht und zu einem Abweiden des Landes durch Fremde. Das Land wird durch Fremde abgeweidet, sagt Jesaja. Wir haben es wieder. In den arabischen sozialen Medien wird der Attentäter von Berlin gelobt. Wo sind nun die 10.000 moderaten Muslime, die überall demonstrieren, dass dieser Attentäter eben nicht im Sinne des wahren Islam gehandelt hat? Das Gegenteil geschieht. Ja, die christliche Freiheit ist eine andere, als die Politik uns weismachen möchte. Möge Gott uns schenken, dass wir, wenn wir die Botschaft Gottes so vernommen haben, wie es Jesaja ist, und wir vernehmen sie immer, wenn wir die Heilige Schrift lesen und wenn wir in einen rechten Gottesdienst gehen, dass wir dann antworten und innerlich sagen, Herr, hier bin ich, reinige mich und sende mich neu in meinen Alltag. Amen.